Anfänge sind immer etwas Besonderes. Wenn was Neues beginnt, dann hat das oft so was Zauberhaftes, Geheimnisvolles, Motivierendes. Und wer in Deutsch aufgepasst hat, der kennt zumindest diesen Gedichtanfang von Hermann Hesse: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und weil Anfänge so was Zauberhaftes, so was Geheimnisvolles, so was Besonderes haben, interessieren sich viele Menschen für Anfänge. Und wisst ihr, wo das ganz besonders der Fall ist? Bei Liebesgeschichten. Also ich weiß nicht, wie oft auf Jugendfreizeiten oder wenn wir irgendwo waren, wir gefragt worden sind: Und wie war das bei euch? Also wie hat das mit Sabine und dir angefangen? Erzählt doch mal! Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich irgendwo so ein Traugespräch führe, dann frage ich das auch, weil ich bin ja auch neugierig. Ich will es ja auch wissen. Wie war das denn am Anfang? Wie ging es denn los? Und wisst ihr, mit der größten Liebesgeschichte des Universums, da ist es auch so. Die hat auch einen spektakulären, einen geheimnisvollen und einen gewaltigen Anfang. Denn ganz am Anfang, als diese Liebesgeschichte begann, da gab es noch nichts. Da gab es nichts außer Gott. Da gab es diesen Gott, der voller Liebe war und bis heute noch ist. Und dieser Gott, der konnte und der wollte nicht allein bleiben. Der war nicht selbstzufrieden, der war nicht selbstgenügsam. Irgendwie hat ihm etwas gefehlt. Und darum schuf er am Anfang dieses gigantische Universum. Und er schuf in diesem Universum den Planeten Erde. Und auf diesen Planeten setzte er das Wesen, das er lieben wollte. Die Menschen. Uns. Und damit beginnt sie. Damit beginnt sie, die größte Liebesgeschichte dieses Universums, diese großartige Geschichte zwischen Gott und seinen Menschen. Aber wie das bei vielen großartigen Geschichten ist, vieles bleibt ein Geheimnis. Und gerade der Anfang bleibt geheimnisvoll und umstritten. Wenn wir die Bibel aufschlagen, ganz am Anfang, und diese Verse lesen, die wir eben gehört haben, dann lüftet Gott dort den Schleier um dieses Geheimnis ein klein wenig. Aber nur ein klein wenig. Er gibt uns etwas Einblick in den Anfang, aber er erklärt uns nicht den ganzen Anfang. Er zeigt uns das ein oder andere, was für uns wichtig ist, als noch nichts war und langsam wurde. Und viele von euch kennen diese Geschichte. Wir haben sie ja eben noch mal gehört, mal etwas anders vorgelesen. Aber ich habe gemerkt, so gut kenne ich sie auch wieder nicht. Ich weiß nicht, wie es euch beim Quiz ging, war ja gut, dass die Kinder dran waren. Ob ihr wirklich gewusst hättet? Also es gab mal eine Zeit, da hätte ich euch sagen können, was an welchem Tag geschaffen wurde. Habe ich mal auswendig gelernt in der Schule. Jetzt ist es mir echt schwer gefallen. Es gab mal eine Zeit, da konnte ich das so ein bisschen. Und gleichzeitig merke ich, wie sehr meine Vorstellung von der Schöpfung, von Kinderbibeln und Kindergottesdienst-Flanellbildern geprägt ist. Das schaut alles so goldig aus, so niedlich. Und im Kindergarten ist das ja auch okay. Aber irgendwann müsste man doch darüber mal wegkommen. Und wenn man dann diese Worte vielleicht nochmal anders hört, dann merkt man, kann es sein, dass wir durch unsere kindlichen Vorstellungen oft die Wucht dieser Worte nicht mehr hören können. Dass sie ihre Wirkung gar nicht mehr entfalten können, denn das will die Bibel ja, sie will ja wirken. Sie will uns ja nicht schöne Bildchen malen. Sie will in unserem Herzen etwas bewirken und verändern. Kann es sein, dass wir die Kraft, die diese Worte haben, gar nicht mehr hören? Vielleicht auch, weil diese Worte in Streitgesprächen so oft zerlegt worden sind. Und da wird dann drüber diskutiert. Ist die Schöpfungsgeschichte ein Lied, ein Gedicht oder ein Bericht? Ist sie wortwörtlich zu verstehen oder symbolisch oder irgendwas zwischendrin? Hat Gott die Welt in 7 Tagen zu je 24 Stunden geschaffen? Oder war ein Tag damals wesentlich länger, weil die Sonne ja erst am Tag 4 ums Eck kam? Hat Gott sich jedes einzelne Tier ausgedacht? Oder hat er die Evolution dazu benutzt, dass die Tiere so entstanden sind, wie sie heute sind? Und darüber kann man sich trefflich streiten und diskutieren. Und manchmal macht es auch Sinn und es ist auch ganz spannend, da mal hinzugucken. Und Menschen sind da ganz unterschiedlicher Meinung. Auch Christen sind ganz unterschiedlicher Meinung. Aber das ist heute nicht unser Thema. Heute geht es mir um die tieferen Überzeugungen, die hinter diesen Versen stecken. Es geht um das, was uns Gott zeigen möchte, was er uns offenbart und was doch geheimnisvoll bleibt. Und ich möchte mit euch ein paar Aspekte angucken, was uns diese Verse über Gott verraten, über den Gott, der diese Welt, der das All und uns geschaffen hat. Und ich möchte fragen, worauf legen diese Verse Wert? Was sollen wir unbedingt wissen? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, steht ganz am Anfang. Mein erster Gedanke, am Anfang schafft Gott den Anfang. Also manchmal ist es so, da kommen Leute und wollen mit einem so ein bisschen diskutieren. Für manche ist es eine echte Frage, für manche nicht. Die fragen dann so, was machte Gott, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat? Dann hockst du da, kratzt und dann denkst du dir, nee, Augenblick mal, gab es eigentlich ein Vor? Gab es etwas vor Erschaffung der Welt? Gab es überhaupt das Vor? Denn hier steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Bedeutet es nicht, dass Gott das Universum, all das, was wir wahrnehmen können, worin wir leben, mit allen 4 Dimensionen geschaffen hat? Länge, Höhe, Breite und Zeit. Wenn Gott am Anfang erst die Zeit erschaffen hat, dann gab es kein Vorher. Das heißt, Gott hat nicht nur Rosen, Palmen, Kolibris, Forellen, Dinosaurier und Menschen erfunden, sondern auch Raum und Zeit. Die Dimensionen, in denen wir leben können. Und mit dem Raum fällt uns das vielleicht gar nicht so schwer. Aber uns irgendwas ohne Zeit vorzustellen, ist schon komisch, oder? Aber kann es nicht sein, dass Gott mit der Schöpfung, wenn er am Anfang den Anfang schuf, nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit geschaffen hat? Und dass es bei Gott in seiner Dimension, wie auch immer das ist, keine Zeit gibt, kein Vorher und kein Nachher? Dass für Gott immer alles jetzt ist? Und wir haben in der Bibel ein Wort dafür, dieses Wort heißt Ewigkeit. Viele Leute stellen sich unter Ewigkeit ewig lange Zeit vor, Zeit, die nie aufhört. Aber wenn wir genauer hingucken, dann meint in der Bibel das Wort Ewigkeit eine Dimension, in der Zeit keine Rolle spielt. Und dann bedeutet es doch, wenn Gott ewig ist, dass er über unseren Dimensionen steht, also auch über der Zeit. Wobei er steht über, kann man ja auch nicht sagen, weil über gibt es ja dann auch nicht. Bisschen kompliziert, bisschen philosophisch, gebe ich zu. Aber eigentlich heißt es doch, dass Gott Raum und Zeit umgibt und durchdringt. Dass er unabhängig davon ist. Und das ist vielleicht was, was wir uns gar nicht vorstellen können, wo wir mit unseren Worten und Begrifflichkeiten, das ist total schwer, wir sagen, Gott steht über, aber über geht nicht, dass wir mit unseren Worten und Begrifflichkeiten an die Grenzen kommen. Ja, dass wir sogar an die Grenze unseres Denkens kommen. Aber das ist nicht schlimm, weil es geht ja um Gott. Und Gott sollte schon größer sein als unsere Vorstellungskraft und unser Denken. Und wenn Gott wirklich der Schöpfer ist, dann sprengt er unsere Dimensionen und unser Denken. Und da, wo unser Denken endet, da ist nicht Schluss, sondern da steht Gott. Gott allein. Und wenn wir uns die Schöpfung anschauen, dann heißt es, mit der Schöpfung beginnt wirklich etwas Neues. Mit der Schöpfungsgeschichte beginnt was? Geschichte. Ein Zeitstrahl von null bis heute. Als Gott die Welt schafft, beginnt die Welt und es beginnt Geschichte, Zeit. Und deswegen beginnt auch Weltgeschichte. Also zwei in eins, wie auch immer. Am Anfang schafft Gott den Anfang und dann geht es weiter mit der Welt und mit der Geschichte. Das heißt, die Schöpfung ist sowas wie ein Doppelpunkt. Mit der Schöpfung geht's los. Und wenn man jetzt fragt, was ist vor der Schöpfung, wenn man schon mal in Vor- und Nachdenkt, steht Gott vor dem Doppelpunkt und sonst nichts. Aus ihm entspringt alles. Aus ihm entspringt die Welt, aus ihm entspringt die Geschichte und aus ihm entspringt die Weltgeschichte. Deswegen sagen wir manchmal auch, Gott ist der Ursprung, weil alles aus ihm entspringt. Oder wie es Psalm 36, Vers 10 sagt, Gott bei dir ist die Quelle des Lebens. Aus Gott sprudelt alles Leben heraus. So. Und vielleicht, wenn Wissenschaftler vom Urknall reden, ist es genau das. Ich weiß es nicht, war nicht dabei. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Urknall genau das ist, dass aus Gott, der voller Energie ist, voller Kraft, wir würden heute sagen, Gott ist ein Energiebündel, dass diese Energie aus Gott heraus explodiert und dass aus ihm Materie und Leben hervorquillt. Und dann hat alles seinen Ursprung in Gott und weitet sich aus und weitet sich aus und weitet sich aus, so wie wir bis heute wissen, dass das Universum nicht stillsteht, sondern größer wird. Und am Anfang ist der Doppelpunkt. Da macht Gott den Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn ihr euch diesen Satz anseht, dann fällt euch vielleicht auf, dass etwas fehlt. Es steht nämlich nicht da, woraus Gott Himmel und Erde schafft. Und deswegen können wir schlussfolgern, Gott schafft aus dem Nichts. Es ist ja auch außer Gott nichts da. Wie soll er denn dann was machen? Da ist kein Urstoff, den Gott nimmt und zum Universum formt. Und dieses Wort, was hier steht, schuf, bara, das hat, so heißt es auf Hebräisch, bara heißt das, und das hat im Hebräischen auch zwei ganz wichtige Besonderheiten. Die eine ist, dieses Wort wird nur für Gott benutzt. Niemand anders schafft so wie Gott. Und Gott ist immer Subjekt, wenn dieses Wort schaffen dasteht. Ohne Ausnahme. Und dieses Wort betont die Andersartigkeit und die Größe Gottes. Also wenn Gott etwas schafft, dann ist das völlig anders, als wenn wir Menschen etwas schaffen und formen. Und das sind nicht nur zwei unterschiedliche Worte, die da benutzt werden, sondern diese Worte machen deutlich, zwischen dem Schaffen Gottes, seiner Kreativität und unserem Schaffen, unserer Kreativität, da liegen Welten. Gott allein schafft aus dem Nichts. Denn bei diesem Wort Schaffen, bei diesem Bara, fällt noch etwas auf. Es gibt nie etwas, woraus Gott schafft. Es gibt kein Objekt eines Stoffes. Es gibt immer ein Objekt, was geschaffen wird, wenn Gott schafft. Himmel und Erde, ein neues Herz, was auch immer. Aber es gibt nie eine Angabe, woraus Gott schafft. Und das zieht sich durch das ganze Alte Testament. Das bedeutet, am Anfang nimmt Gott nicht irgendwelche Rohstoffe, aus denen er Himmel und Erde formt, sondern er schafft sie aus dem Nichts. Er braucht dazu auch nichts, weil er hat in sich alles, was er benötigt. Dafür wird sehr deutlich beschrieben, wie Gott schafft. Er schafft durch sein Wort. Und das ist ja das, was man immer wieder hört im Schöpfungsbericht oder liest, dieses "Und Gott sprach". Habt ihr die Stellen, wie oft es da steht? Nur in den ersten 5 Tagen. und Gott sprach. Und Gott spricht und es passiert etwas. Und am häufigsten zitiert wird wahrscheinlich 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das nutzen Menschen ganz oft so ein bisschen scherzhaft, wenn sie auf den Lichtschalter drücken. Ja. Es werde Licht und es ward Licht. Aber auch damit erfassen wir überhaupt nicht, was passiert ist. Dass Gott durch sein Wort eine Energie freisetzt, die es hell werden lässt. Manchmal haben unsere menschlichen Worte ja auch Kraft. Da bewegen sie etwas, verändern etwas. Manchmal tun Menschen sogar das, was wir sagen, wenn wir etwas sagen. Aber so wie Gott spricht, ist was ganz anderes. Und so sprechen kann nur er, weil er der Schöpfer ist. Und damit macht er deutlich, die Welt entsteht nicht einfach so und schon gar nicht aus Zufall, sondern die Welt wird geschaffen und sie wird geschaffen, weil Gott spricht. Und diese Worte Gottes, die setzen Kraft frei und dadurch entsteht etwas. Es entsteht Materie, es entsteht Leben, es wächst etwas. Dinge sortieren sich in dieser Welt. Gottes Worte schaffen und gestalten die Welt. Sie sind Energieworte, Machtworte. Und wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Da heißt es zum Beispiel, und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern und es geschah so. Oder etwas später, und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut und fruchtbare Bäume auf Erden. Und es geschah so. Diese Schöpferworte Gottes, die haben Folgen. Sie lassen etwas entstehen. Vor allem aber bringen sie Leben. Herr, du hast Worte ewigen Lebens, haben wir damals vorhin gesungen. Und das fängt schon in der Schöpfung an, dass die Worte Gottes Leben bringen. Und dann kommt hier Gras und Kräuter und Bäume und alles sprießt aus dem Boden. Und später in den Lobliedern der Psalmen heißt es im Psalm 33, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer, damit sind wahrscheinlich die Sterne gemeint, durch den Hauch seines Mundes. Und wenn Gott spricht, so geschieht's. Und wenn er spricht, so steht's da. Was für eine Kraft diese Worte haben. Gott ist der Schöpfer. Und es wird auch deutlich, es läuft alles auf Gott zu. Er steht im Mittelpunkt. Er ist der Erfinder. Er ist der Meister. Und ihm gebührt die Ehre. Und indem Gott der Schöpfer ist, passiert was anderes. Das hat was mit der Umwelt Israels und vielleicht auch mit unserer Umwelt zu tun. Wenn Gott der Schöpfer ist, kann niemand anders Gott sein. Da wird vieles auch entzaubert. Nehmen wir mal den vierten Tag. Da heißt es, Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels. Und später noch etwas genauer. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Sonne, Mond und Sterne. Damals, als Israel noch in der Wüste war oder im Land Israel als Volk lebte, da dachten die Völker außen herum, Sonne und Mond und die Sterne, das sind Götter. Und wir kennen das von vielen anderen Religionen, dass ja die Sonne angebetet wird, dass der Mond angebetet wird. Und manche Leute glauben heute noch, dass die Sterne geheimnisvolle Mächte über ihr Leben haben. Und der Schöpfungsbericht sagt, stopp, Freunde, der Einzige, der Macht hat, der Einzige, von dem lebensverändernde Energie ausgeht, ist der lebendige Gott. Und das andere, das sind Lichtkörper, die Gott geschaffen hat, Himmelskörper. Sie sind keine Wesen, die dein Schicksal bestimmen. Sie sind auch keine Götter, die anzubeten sind. Sie sind geschaffen. Und dadurch entzaubert sich vieles. Deswegen hat übrigens das Judentum und das Christentum ganz viel Wissenschaft betrieben, weil sie keine Angst hatten, dass irgendwo hinter irgendeinem Baum, dass da so ein Gott drin hockt. Sondern es war etwas Geschaffenes und das konnte erforscht werden. Und es war klar, wenn Gott der Schöpfer ist, wenn er der Gott ist, dann können weder die Sterne, noch Sonne, noch Mond, noch Pflanzen, noch Tiere und schon gar nicht Menschen Gott sein. Denn das war ja damals auch üblich, dass Menschen sich selber zum Gott erklärt haben. Und in manchen Gegenden der Erde gibt es das ja heute noch, dass Menschen sich anbeten lassen. Es gibt nur einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und eben auch alles, was im Universum herumfliegt und herumläuft. Er ist allein Gott, er allein ist anzubeten und es gibt nichts und niemanden, was ihm nur annähernd gleichkommt, weil er allein der Schöpfer des Himmels und der Erden ist. So groß ist der Herr, haben wir vorhin ganz am Anfang gehört. Und dazu kommt die unglaubliche Kreativität Gottes. Denn Gott schafft Vielfalt. Gott schafft eben nicht nur eine Sorte Gras oder eine Art Bäume. Er schafft viele, ein jedes nach seiner Art. Gott ist ein Freund von Vielfalt. Es gibt so viele unterschiedliche und verschiedene Arten. Und ganz besonders deutlich finde ich, das wird es, als die Wasserbewohner geschildert werden, da heißt es, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier. Und die Vögel sollen fliegen, man kann auch übersetzen, flattern auf Erden unter der Feste des Himmels. Und ganz ehrlich, ich liebe dieses Wort wimmeln. Das ist so, ne, wenn ihr euch erinnert an diese Fische, die da so rumgeschwommen sind. Und so ein Durcheinander, so ein Chaos. Und es erinnert mich auch an die Wimmelbücher unserer Kinder von früher, wo so viel Bewegung und so viel Leben und so viel irgendwie Durcheinander und doch macht es irgendwie Sinn ist. Und da gab es so viel zu entdecken und man konnte sich gar nicht dran satt sehen. Und genauso ist die Natur auch voller Leben und voller Unterschiedlichkeit. Da ist zum einen Energie und Bewegung. Wimmeln, das heißt doch, wenn Gott Leben entstehen lässt, dann kann das nicht stillhalten. Dann muss es sich bewegen, das muss flattern, das muss wimmeln, da muss irgendwie die Energie raus. Die Meere wimmeln vor Lebewesen, aber auch die Flüsse und Seen, die Berge und die Wiesen, die Wüsten und die Wälder, die Höhlen und die Lüfte. Überall ist Leben, eine unglaubliche Vielfalt von Lebewesen. Die Eintönigkeit und Monotonie, die haben wir Menschen erfunden. Gott ist ein Freund von Vielfalt. Und von vielen Lebewesen haben wir bis heute noch überhaupt keine Ahnung. Vieles wird erst entdeckt. Da gibt es zum Beispiel dieses nette Tier, das Okapi, sieht man in Frankfurt im Zoo. Das wurde erst um 1900 gefunden, entdeckt. Vorher wusste man es nicht. Und man hat gedacht, es könnte ein Zebra sein oder ein Pferd. Und erst später hat man gemerkt, das ist eine Giraffe. Eine Waldgiraffe. Und weil man im Wald mit dem langen Hals überall hängen bleibt, hat die halt einen kurzen Hals. Gott hat ein jedes nach seiner Art geschaffen. Das Okapi im Wald. Oder denkt an die Tiefsee. Wir wissen mittlerweile mehr über den Mond als über die Tiefsee. In der Tiefsee, da gibt es auch, ne, kennt ihr den? Das ist der Blobfisch. Der Blobfisch, der blobt da unten in der Tiefsee vor sich hin. Und den hat jahrtausende lang kein Mensch gesehen, bis da mal einer runtergetaucht ist oder vielleicht einer mal gestorben ist und oben rumschwamm. Der Blobfisch hockt irgendwo in Hunderten von Metern in der Tiefe, in der Tiefsee, frisst und schaut. Und man fragt sich, wofür braucht die Welt einen Blobfisch? Gott, warum hast du den erfunden? Warum hast du den geschaffen? Und hunderte und tausende andere Tiere auch. Gott, warum hast du das geschaffen? Und ich glaube, dass Gott sagen würde, weil ich es kann. Weil ich es kann. Und weil ich es will. Weil ich die Kraft dazu habe und weil ich so viele Ideen und Kreativität in mir habe, dass ich gar nicht weiß, wo ich muss ständig was Neues erfinden. Und weil Gott sich an Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit freut. Einheitsbrei ist nicht die Sache Gottes. Kein Baum, kein Mensch ist gleich. Gott liebt die Vielfalt. Und jedes Geschöpf preist in seiner Einzigartigkeit Gott den Schöpfer. Und vielleicht geht es euch manchmal so. Ich habe vor einiger Zeit jemanden besucht War ich noch nie bei diesem Menschen und lief da durch die Wohnung und da hing ein wunderschönes Bild. Und da habe ich gesagt, boah, ist das toll. Und dann sagt dieser Mensch zu mir, ja, das habe ich selber gemalt. Boah, wow. Hätte ich nicht gedacht. Und plötzlich war dieser Mensch in einem völlig anderen Licht bei mir. Jetzt geht ihr durch die Schöpfung, durch die Natur und seht all diese unterschiedlichen Vielfalt. Ihr müsst gar nicht rausgehen, ihr müsst euch nur umgucken. Und ihr seht die Vielfalt. Dann könnt ihr sagen, wow Gott, wow, was du geschaffen hast. Ich habe mir es zwar gedacht, aber ich habe es wieder vergessen. Es ist großartig. Und jedes Bild, was ihr irgendwo seht, ist eigentlich nur ein Abklatsch dessen, was Gott kann. Und es gibt nur eine angemessene Reaktion darauf, wenn man glaubt, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Das ist Anbetung und Lobpreis. Zusammen mit allen Geschöpfen dieser Welt, wie es im Psalm 150 heißt, alles, alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Denn am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und diesen Gott wollen wir jetzt gemeinsam anbeten und genau das tun.